Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. US-Museen werden vermehrt an die Regierungsleine gelegt. Über eingeschränkte Bewegungsfreiheit hören wir einen deutschen Institutsdirektor in Amerika gleich. Politisches Theater beim Kunstfest in Weimar interessiert uns und einen Preisträger der morgen verliehenen Goethe-Medaillen stellen wir vor. Das alles in Kultur heute. Zuerst aber Filmkunst. Noch hat es nicht begonnen, aber die Erwartungen sind hoch, die Fans sind zahlreich. Das Filmfestival von Venedig. Es erwartet viele Stars, aber auch viele filmische Kunstwerke. Als erster Film wird La Grazia von Paolo Sorrentino gezeigt werden. Darüber hören wir dann morgen in dieser Sendung mehr. Der Goldene Löwe für sein Lebenswerk allerdings soll während der Eröffnungszeremonie in einer guten Stunde verliehen werden an Werner Herzog. Überreicht wird er von Regiekollege Francis Ford Coppola. Ein Fall für den Kollegen Rüdiger Suchsland in Venedig. Ich bin geständig Rüdiger, wenn ich den Namen Werner Herzog höre, setzt mich das 50 Jahre zurück. Ich denke an Filme wie Aguirre, Zorn Gottes, Wojciech, eine wunderbare Literaturverfilmung, Fitzcarraldo und so weiter. Sie merken, biografisch ist das irgendwie doch eingeschrieben mit Eva Mattes, Josef Bierbichler. Dieser Exzentriker, ein fälliger Preis für den deutschen Autorenfilmer?
Ja, das ist ein fälliger Preis, denn Werner Herzog ist zwar schon über 80, ich glaube 83 jetzt, aber er ist einer der jüngsten Filmemacher der Welt, kann man sagen. Er ist nämlich wirklich wach und er ist in der Lage, was viele Jüngere nicht schaffen, sich ständig neu zu erfinden. Er ist ein Extremist des Kinos, ein Erkunder, ein Abenteurer. Er kümmert sich nicht um politische Korrektness und er lebt ja jetzt, er ist längst schon kein deutscher Filmemacher mehr und er war damals auch schon in dieser goldenen Zeit, von der Sie gerade gesprochen haben, eigentlich der deutsche Filmemacher, der immer am weitesten über den Tellerrand hinaus sah, der ja eben Filme gemacht hat in Mexiko, in Peru, der auch in Wüsten gedreht hat, der die Polarkappen besucht hat, dem war immer Deutschland viel zu klein und vielleicht die ganze Welt zu klein und darum hat er diesen Preis unbedingt verdient und auch so ein Megalomane wie Francis Ford Coppola ist genau der Richtige, um diesen Preis zu übergeben. Das sind beides zwei Abenteurer des Kinos, ja, alte weiße Männer, von denen sich die ganzen Jungen eine ganze Menge abschneiden können, vor allem von den Filmen.
Sie haben den Charakter von Venedig damit schon ein bisschen beschrieben. Ein hochwertiges Autorenfilmfestival, aber natürlich auch werden Stars erwartet. Morgen George Clooney etwa oder auch zum ersten Mal Julia Roberts. Darüber werden wir noch hören. Sie haben schon was gesehen, einen Eröffnungsfilm in der Nebenreihe Horizonti?
Ja, es gibt den Film Mother, Mutter, der kommt aus Mazedonien, von Teona Struga-Mitewska, eine Regisseurin, schon etwas älter. Und die Mutter, von der hier die Rede ist, das ist Mutter Teresa. Und die wird ausgerechnet gespielt von Noomi Rapace, der schwedischen Schauspielerin, die wir alle kennen oder viele kennen als Lisbeth Salander in dieser Millennium-Trilogie. Also eine junge, gestörte Punkerin, die Serienmörder jagt, eine Polizistin. Und die jetzt als Mutter Teresa, das ist schon ein ziemlich überraschendes Erlebnis. Ich war darauf nicht gefasst. Dieser Film versucht uns auch ein anderes Bild von Mutter Teresa zu zeichnen. Ein wilderes Bild, kann man sagen. Eine jüngere, wir kennen sie ja nur immer als alte Frau. Und das ist schon ziemlich interessant. Das ist, glaube ich, ein Film, der sich, soweit ich da informiert bin, nicht so sehr um Fakten kümmert, sondern eben um ein spirituelles und auch ein immersives Erlebnis. Und das passt ganz gut. Sie haben ja gesagt, dass der Eröffnungsfilm Grace heißt, also La Grazia, das heißt die Gnade Gottes. Und Paolo Sorrentino, dieser Eröffnungsregisseur, ist immer schon nah an Gott. Sein letzter Film hieß Die Hand Gottes, der meinte Maradona. Aber wir haben hier jetzt ja eben mit Mutter Teresa auch so etwas wie Anmut und göttliche Gnade. Und das ist schon interessant, dass wir so in mehreren Filmen eigentlich solche Figuren haben. Man könnte jetzt sogar die Brücke zu Werner Herzog schlagen, das lasse ich. Aber das Interessante daran ist natürlich, dass das vielleicht auch genau das ist, was das Kino braucht. Das Kino braucht so einen Anstoß von außen. Es braucht ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Offenheit. Es ist gerade in einem Zustand, das Kino der ganzen Welt, insbesondere das des Westens und des Nordens, des Hollywood-Kinos und auch des klassischen europäischen Autorenfilms, in einem Zustand, der nicht gut ist, der so sehr manieriert ist, immer das Gleiche wiederholt, der mutlos ist, wo auch die Finanzcontroller längst die Macht übernommen haben. Inzwischen schreiben schon Filmwissenschaftler drüber. Es gibt so eine Debatte, der deutsche Filmwissenschaftler, Lars-Henrik Gassert Objektverlust beschrieben, ein Buch über den deutschen Autor, den internationalen Autorenfilm. Und das sind Debatten, die hier auch in Venedig geführt werden. Also wo geht das Kino hin? Und die Filme, die wir in den nächsten Tagen sehen werden, aber das zeigen schon die Eröffnungsfilme, die werden hoffentlich diese Diskussion weiterführen und die werden das Kino öffnen, gewissermaßen so diesen inneren Panzer ein bisschen aufsprengen.
Ja, 21 Filme werden da erwartet, die um den begehrten Goldenen Löwen konkurrieren. Wie politisch ist das? Ich finde angekündigt einen Film über ein palästinensisches Mädchen, das aus Gaza mit der Familie fliehen wollte und dabei ums Leben gekommen ist. Ich höre von Protesten, auch von pro-palästinensischen Demonstrationen. Haben Sie davon schon was mitbekommen? Es ist ja eigentlich erst fürs Wochenende angekündigt.
Ja, genau. Ich habe noch nichts davon mitbekommen, außer die Diskussionen, die eigentlich eher in den Medien geführt werden, als hier auf dem Filmfestival. Das ist ja auch Venedig, das ist ein Filmfestival, das ist schon für die Profis und für die Leute, die hier da Akkreditierung bekommen. Aber es ist im Unterschied zu anderen Festivals auch eins, wo jeder Venezianer, jeder Italiener sich eine Karte, einen Festivalpass erstehen kann. Ich habe das mitbekommen. Es ist ehrlich gesagt ein bisschen so, dass ja ein Film nicht dadurch politisch wird, dass er von Palästina kommt. Das kommt mir im Augenblick ein bisschen so vor, als ob man da eher einen Kotau vor dem Zeitgeist macht. Es wäre vielleicht viel politischer, jetzt einen israelischen Film zu zeigen und einen, der nicht für die internationale Kunstblase gemacht ist, sondern einen populären Film, der vielleicht auch Ansichten hat, mit denen nicht alle glücklich sind oder sofort einverstanden. Das würde zumindest provozieren und Diskussionen auslösen.
Rüdiger Suchsland mit Eindrücken von der Eröffnung des Filmfestivals in Venedig. Wir werden in den nächsten Tagen ausführlich über die ersten Kunstwerke hören. Dank erst einmal dafür. Eine restriktive Einwanderungspolitik, Einsatz von Nationalgardisten in Washington, Eingriffe in die US-Zentral- und Notenbank Fed, alles das zählt zum autokratischen Projekt 2025 der US-Administration. Der Durchgriff, der Umgestaltungswille erstreckt sich auch auf die Kultur. Präsident Trump hat sich etwa zum Vorsitzenden des Kennedy Centers ernannt. Wie ist das, wenn so weit eingegriffen wird? Kann über Sklaverei dann noch unterrichtet werden? Setzt eine Intersex-Flagge auf dem Dach eines Museums schon Zuwendungen aufs Spiel? Der deutsch-amerikanische Chemiker und Konservierungswissenschaftler Stefan Simon ist Direktor des Berliner Rathgen-Instituts der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ihn habe ich im texanischen Houston erreicht und gefragt, die Smithsonian Institution etwa, die soll unzulässige, spaltende, anti-amerikanische Werke aus Museen entfernen. Was für ein Klima herrscht da gerade in den Museen?
Das Klima ist schwankend unter meinen Kollegen, Kolleginnen zwischen Angst, Sorge, zum Teil Verzweiflung. Das fing ja schon relativ schnell an mit der Abwicklung der IMLS. Das ist das Institut für Museum und Library Services. Das ist eine Einrichtung, die wird oft verstanden als Grantmaking, also als eine Einrichtung, die Fördergelder zur Verfügung stellt. Das sind 75 Mitarbeiter, die von einem Tag auf den anderen gekündigt wurden. Da laufen natürlich auch jetzt Verfahren vor Gericht. Und dann kam natürlich auch diese Executive Order mit dem Namen Restoring Truth and Sanity to American History, also Wahrheit und geistige Gesundheit in der amerikanischen Geschichte wieder zu etablieren. Das war im März. Das war eigentlich schon auch ein Fanal. Und auch jetzt eben vor wenigen Tagen gab es ja diese neue Pressenotiz, ist es wahrscheinlich, ne, aus dem Weißen Haus, President Trump is right about the Smithsonian, wo also Beispiele gelistet werden, was im Smithsonian alles irgendwie schlecht läuft. Und das geht übrigens auch über die Museen hinaus, das trifft ja auch den National Park Service, also die Nationalparks, wo auch eine Aufforderung gelaufen ist, zu sagen, Mensch, Leute, meldet euch, was gefällt euch nicht, wo wird die Geschichte falsch dargestellt. Das ist, glaube ich, ein Minetekel an der Wand für die Gefährdung der Demokratie und des Systems insgesamt.
Stefan Simon, was steht da auf dem Spiel? Sie haben in einem Text neulich sogar das Wort Abyss benutzt, also die Museen am Abgrund?
Ja, nicht die Museen, Herr Köhler. Ich glaube, dass es die Gesellschaft insgesamt betreffen kann. Die Museen sind ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Die Kulturwelt ist ein kleiner Teil, aber wir sind eigentlich darin vereint, dass wir unseren Museen glauben. Und Museen haben einen sehr großen Vertrauensvorschuss. Das, glaube ich, ist es, was die Politik reizt, dass man sagt, ja, die Museen haben dieses Vertrauen, wir haben das eigentlich überhaupt nicht. Und dass man jetzt versucht, die Museen, ich würde fast so sagen, weltweit an die Leine zu legen. Wir sollten uns da in Deutschland auch nicht jetzt sagen, wir haben es so viel besser. Da, denke ich, sollten die Museums Leute, die Museen machen, aufstehen und sich einfach auch zusammen solidarisieren und zusammenhalten. Und wenn der Secretary des Smithsonian, Lonnie Bunch, der ja eine fantastische Arbeit geleistet hat mit dem Aufbau des National Museum of the African American History and Culture 2016 eröffnet, war das ein Museum, was ein zusätzliches Haus ist an der Washington Mall, was von sehr vielen auch People of Color besucht wird, also eine ganz andere Museumsbesucherklientel hat, und dass diese Geschichte schreibt von den Bürgerrechtsbewegungen in den 50er Jahren, Emmett Till und viele andere Fälle, die einfach wichtig sind. Wenn man diese Geschichte dieses Landes verstehen will, dann muss man eben auch die Schattenseiten verstehen. Und diese Schattenseiten auszublenden hat mit Truth und Sanity nichts zu tun, sondern hat nur was mit Geschichtsklitterung und mit Geschichtsfälschung zu tun, von der am Ende das Land nicht profitieren wird. Und wenn man sieht, wie in Philadelphia jetzt vielleicht die Ausstellung am Welterbe zu der Sklavereigeschichte der ersten amerikanischen Präsidenten abgebaut werden soll, dann fragt man sich, wofür? Wofür wird das gemacht? Es wird den Patriotismus nicht fördern. Es wird, und deswegen habe ich auch das Wort am Abgrund geschrieben, es wird diese Gesellschaft vielleicht sogar über diese Kante in den Abgrund hineintreiben.
Der Deutsche Museumsbund hat Solidarität signalisiert. Das klingt gut. Große Frage zum Schluss: Was steht da gerade auf dem Spiel?
Ich glaube, dass natürlich als ganz normaler Staatsbürger hat man große Sorge, dass sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Die Demokratie, unser gesamter Westen. Wissen Sie, Museen können, wie man in Amerika so schön sagt, Social Capital bilden. Gerade das Smithsonian ist 1846 ins Leben gerufen worden vom Kongress, um eben Wissen und Informationen zu verbreiten. Das machen sie sehr, sehr erfolgreich. Es ist das größte, es ist mit das beste Museum, was ich überhaupt kenne, mit einem fantastischen Secretary Lonnie Bunch, eben mit seinem damaligen Museum, aber auch unter den Vorgängern Richard Curran. Es ist ein fantastisches Museum. Es kann komplexe Zusammenhalte zusammensynthetisieren, zusammenbringen. Es kann auch den Besuchern ein Zeitgefühl vermitteln, wie sich die Zeit verändert. Und vor allem inspirieren, ja, also Neugier und Wissbegierigkeit inspirieren bei den Besuchern. Das können Museen machen, das können Museen aber nur machen, wenn sie eben nicht an die Leine gelegt werden, wenn man ihnen nicht sagt, Entschuldigung, aber diese Ausstellung über Anthony Fauci ist hier falsch und diese Ausstellung hier und im Nationalpark, das ist too much about slavery. Das geht nicht. Da muss man den Museen die Freiheit lassen, das zu zeigen, was sie zeigen wollen. Natürlich, man sagt oft, Museen sind neutral, transportieren diese Wahrheit. Das ist natürlich auch nicht so, sondern auch ein Museum sind nicht neutral. Auch Museen sind immer unter dem Zeichen ihrer Zeit. Aber sie sind am besten, wenn sie eine Agora sind für zivilgesellschaftliche Dialoge, wenn sie ein sicherer Platz sind für unsichere Dialoge. Und dann können sie allen Teilen der Gesellschaft am besten dienen. Und nicht, wenn man ihnen vorschreibt, hier ist zu viel über die Sklaverei geschrieben. Das, finde ich, ist einfach nur entsetzlich. Und die Sorge verknüpft sich damit, dass das auch in Europa Fuß greifen wird.
Museen an der Leine setzen soziales Kapital aufs Spiel. In Amerika, sagt Stefan Simon. Das Kunstfest in Weimar, das Kunstfestival, soll nicht nur im berühmten Nationaltheater unter den Augen von Schiller und Goethe aus Bronze stattfinden. Viele der 100 Veranstaltungen aller Sparten sind kostenfrei, finden an theaterfernen Orten statt, im Thüringer Wald, in Plattenbausiedlungen oder alten Industriehallen, aber auch in der Gedenkstätte des KZ Buchenwald, unweit von Weimar. Dorothea Markus sah eine Theaterinstallation unter dem Titel »Das Land, das ich liebe« dreier russischer Autorinnen und Journalistinnen und »Ravensbrück«, eine Performance von Stefanie Klaus, eine künstlerische Auseinandersetzung mit Erinnerung, Widerstand und Weitergabe.
Eigentlich ist dieser Ort nicht für Besucher geöffnet. Die Kantine des KZ Buchenwald auf dem Ettersberg in Weimar ist ein grauer 1930er-Jahre-Bau mit DDR-Fresko innen. Weit erstreckt sich die Ebene mit den Häftlingsbaracken davor. Innen durften einst privilegierte Häftlinge und Helfershelfer der SS ihre Mahlzeiten essen. Nun hat die niederländische Künstlerin Stefanie Klaes einen Overhead-Projektor und eine Leinwand aufgebaut. Alles macht sie nun selbst, aus einfachsten Mitteln. Die Musik erklingt, weil sie in Flaschen bläst. Die Handlung entsteht, weil die Figuren von ihr gezeichnet, verwischt, vor uns neu geschaffen werden. Klaes erzählt in der deutschen Erstaufführung von Ravensbrück die Geschichte ihrer Großmutter Aline. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie mit ihren Eltern ins KZ Ravensbrück deportiert. Alines Vater kam nach Buchenwald. Und so erhält der Spielort in Weimar eine zusätzliche gespenstische Aufladung. Es ist anrührend, wie zart und emsig die Künstlerin im Arbeitskittel zeichnend ständig wandelnde Landschaften erschafft, fröhliche Gesichtsausdrücke durch traurige ersetzt, Panzer durch Träume laufen lässt, wie sie Deportationszüge über die Folien zieht, kleine Menschen zeigt, die aus Häusern gerissen werden, im KZ zu Strichmännchen werden. Doch am beeindruckendsten ist, wie die Enkelin das Trauma ihrer Großmutter in Bildsprache fasst. Aus dem Grabloch im KZ entsteht ein dunkler Fleck, der durch die Zeiten fliegt, sich im Magen von Aline festsetzt. Fortan ist jeder Apfel, jeder Kinderball von diesem Fleck gezeichnet. Das Echo der Gewalt zieht sich durch die Generationen. Was daherkommt wie eine Art performtes Bilderbuch, erweist sich als gelungene Traumabearbeitung durch Kunst. Eine feine, stille Arbeit.
Liebe zum Land, das sagt man doch eigentlich nicht mehr.
Naja, gibt schon wieder einige, die das sagen, oder?
Also ich frag mich, wo gibt es da die Grenzen?
Und das führt thematisch dann auch sofort zum Heute, zum russischen Angriffskrieg, zu dem, was aus Diktaturen erwächst. Das Land, das ich liebe, heißt das Stück. Vorlage ist der Bestseller der russischen Exiljournalistin Jelena Kostjutschenko, die heute in Berlin lebt. Hellsichtig zeichnet sie da ein Bild der autoritären russischen Gesellschaft der letzten 25 Jahre. Die wachsende Willkür, die Propaganda, der krasse Kapitalismus, die Männergewalt. Regisseurin Polina Solotowitzki hat in der KIT-Industriehalle eine rudimentäre Zeitungsredaktion aufgebaut. Hinter den Laptops sitzen drei deutsche Performerinnen, die Musiker, Geräuschemacher, Kommentatorinnen sind. Doch im Zentrum der fastnackten Bühne steht die russische Performerin Jewgenia Borsich. In Russland war sie vor dem Exil sehr bekannt, auch Sängerin einer Band. Sie spielt die Exiljournalistin.
От метро идешь прямо в той кудрявый бульвар. Сворачиваешь в переулок мимо розовой церкви, потом налево.
Sie erzählt, wie ihre Zeitung Novaya Gazeta in Russland erst bedroht, dann verboten wurde. 5 Kollegen wurden ermordet. Wie sie und ihre Partnerin beim CSD zusammengeschlagen wurden. Auf der Bühne wechselt das Licht. Die deutschen Performer werden zu bedrohlichen Schlägern. Aber sie erzählt auch, dass Unrecht in russischen Kinderheimen oder vor Gerichten nach immer an einzelnen Anekdoten. Das macht es glaubwürdig und authentisch. Immer wieder wird eine Schauspielerin als ihre Mutter auf Video gezeigt. Sie steht für jene Mehrheitsrussen, von Propaganda indoktriniert, wollen die Krim als Privatstrand, erfreuen sich am Imperialismuswahn und sind doch der Staatswillkür ausgeliefert.
Merkt euch, wenn ein Zug einen Menschen überrollt, hält er nicht an. Es hat keinen Sinn.
Das entwickelt in seiner Reduziertheit einen großen Sog und ist eine Perspektive, die auf deutschen Bühnen zurzeit selten gehört wird. Schließlich soll es da um die bedrohte Ukraine gehen. Ist nicht selbst die Position von putinfeindlichen Exilrussen eine, die jene der Opfer verdrängt? Und doch zeigt das Land, das ich liebe, klug, poetisch und kraftvoll, was es wirklich bedeutet, sich mutig zu verhalten in einem autoritären Staat. Und so zieht das Kunstfestival Weimar nicht nur bei diesen Stücken spannende Linien zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Dorothea Markus über die politischen Stücke beim Kunstfest in Weimar. Wenn morgen am gleichen Ort anlässlich des Goethe-Geburtstages die 3 Goethe-Medaillen überreicht werden, dann fehlt ein Preisträger. Osman Kavala. Das ist der Name eines Mannes, der für Kultur, Mäzenatentum und Menschenfreundlichkeit in der Türkei steht. Dialog und Weltoffenheit sind ihm nicht gedankt worden. Seine U-Haft ist 2022 in eine lebenslange Haft verwandelt worden. Er soll neben einer chinesischen Sprachwissenschaftlerin, einem belgischen Autor geehrt werden, aber seine Frau Aysche Bogra soll die Auszeichnung stellvertretend entgegennehmen. Uwe Lüb gibt uns jetzt ein Porträt, einen Eindruck von ihm und lässt einer Stiftungsmitarbeiterin das erste Wort.
Actually, he is a very kind and polite person.
Er ist freundlich und höflich, so beschreibt Arsena Günal Osman Kavala. Sie ist seine engste Mitarbeiterin bei Anadolu Kultur, einer Stiftung von Kavala. Der Anspruch der Stiftung ist hoch.
Die Vision von Anadolu Kultur ist der Traum von einer Gesellschaft, die es geschafft hat, ihre Vorurteile abzulegen, die Nahrung und Bereicherung aus ihren Unterschieden zieht und in der kulturelle Vielfalt nicht als Quelle von Konflikten, sondern als Reichtum wahrgenommen wird.
Gemeint ist ein immaterieller Reichtum, nicht der materielle, zu dem Kavala es gebracht hat, beziehungsweise der ihm mitgegeben wurde. 1957 kommt er in Paris als Sohn eines Unternehmers zur Welt, besucht das amerikanische Robert College in Istanbul, studiert in Manchester. Nach dem Tod des Vaters übernimmt Kavala mit gerade mal Mitte 20 das Familienunternehmen. Doch seine Leidenschaft liegt woanders. Seit 2002 kümmert er sich fast ausschließlich um seine Anadolu-Kulturstiftung. Er sei Idealist, sagt Arsena Günal im ARD-Interview. Er wolle andere von seinem Reichtum profitieren lassen, die nicht dieselben Chancen hatten wie er.
Er war eine große Stütze für viele Künstler, Kulturschaffende und Menschenrechtsaktivisten. Er ist ein sehr einfühlsamer und künstlerischer Mensch.
Das passt in das Bild, das Kavala von sich selbst zeichnet. Damals, 2013, bei den sogenannten Gezi-Protesten, habe ihn das Engagement junger Leute fasziniert. Doch es kommt landesweit zu Demonstrationen. Einige Menschen kommen dabei ums Leben. Dabei hätten sie lediglich den Gezi-Park erhalten und den Bau eines Einkaufszentrums verhindern wollen, so Kavala 2023 in einem schriftlichen Interview mit der Deutschen Welle über seine Anwälte aus dem Gefängnis heraus.
Während der Proteste brachte ich einen Lautsprecher und einen Plastiktisch mit in den Park. Das und ein paar Kekse sind die Beweise, die einzigen Beweise, die in der Anklageschrift angeführt werden. Um den Vorwurf zu untermauern, ich hätte die Proteste finanziert.
Für die angebliche Finanzierung der Proteste und damit die Förderung eines Umsturzes wird Kavala zu einer verschärften lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt. Das bedeutet mindestens 30 Jahre Einzelhaft ohne Aussicht auf Bewährung. Wiederholt fordert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ihn freizulassen. Doch Europa zeigt sich in seinem Fall als zahnloser Tiger, meint Kavala in einem schriftlichen Interview mit der Zeit.
Meines Erachtens sendet die Wiederholung von Entschließungen, die keinerlei Sanktionen beinhalten und auch keine solchen in Aussicht stellen, die Botschaft aus, man habe die Situation de facto akzeptiert.
Kavala glaubt nicht daran, dass er bald aus dem Gefängnis freikommt. Vielleicht sei es nach einem Regierungswechsel soweit. Wenigstens steht seine Lebensleistung schon fest, sagt Arsena Günal und nennt zuerst die Stiftung Anadolu Kultur. Aber Kavala habe auch weit darüber hinaus gewirkt.
Er war in vielen zivilgesellschaftlichen Institutionen aktiv. Er war Gründer vieler Institutionen. Und die Unterstützung von Menschen verschiedener Bereiche ist meiner Meinung nach seine größte Leistung.
Eine Mitarbeiterin der Stiftung von Osman Kavala im Beitrag von Uwe Lüb. Das drohende Aus des Kulturmasses für junge Menschen sorgt weiter für Diskussionen. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anna Kohn.
Den Kulturpass abzuschaffen wäre ein Armutszeugnis. So drastisch drückt es die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, aus. Er habe sich als erfolgreiches Angebot erwiesen, junge Menschen niedrigschwellig an Kultur heranzuführen. Sabine Ühlein, Geschäftsführerin der Stiftung Lesen, weist auf die Auswirkungen auf die Bildung hin. Während der Bildungsmonitor erneut zeigen wird, wie schlecht es um unsere Bildung steht, diskutieren wir parallel über das Aus des Kulturpasses. Wir müssen, so Ühlein, mehr in Kinder, Jugend und Bildung investieren, nicht weniger. Es gibt also viel Kritik an dem drohenden Aus, aber auch Stimmen wie die von Vanessa Isabel Reinwand-Weiß von der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Sie glaubt, der Kulturpass, der habe von Anfang an zu spät angesetzt.
Die kulturelle Prägung findet bereits im Elternhaus statt. Und wenn dann die Jugendlichen quasi erst mit 18 Jahren ein Budget zur Verfügung kriegen, dann nutzen sie natürlich in der Regel das, was sie schon kennengelernt haben. Das heißt, wenn sie schon mal in einem Konzert waren, dann ist die Chance vielleicht hoch, dass sie Konzertkarten kaufen. Ansonsten machen sie halt Dinge, wie gesagt, die sie kennen. Und man hat eben beim Kulturpass auch gesehen, dass vor allem Bücher gekauft wurden. Und natürlich ist überhaupt nichts gegen Bücher einzuwenden, aber ob das wirklich die Intention von Frau Roth war, die Jugendlichen dann in die Kultureinrichtungen zu bringen, lässt sich bezweifeln.
Kulturpädagogische Einrichtungen wie Musikschulen etc. müssten mehr unterstützt werden und es müsse mehr Bündnisse mit Kitas und Schulen geben, so Reinwand-Weiß im SWR. Was Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat über den Kulturpass denkt, das haben wir ihn am Montag gefragt. Das Gespräch finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Sie wird eine der wenigen Deutschen an der Spitze US-amerikanischer Museen. Die Ägyptologin Verena Lepper übernimmt die Leitung der antiken Sammlung des Getty Museums in der Getty Villa in Los Angeles. Lepper war seit 2008 als Kuratorin am Ägyptischen Museum und der Papyrus-Sammlung der staatlichen Museen zu Berlin tätig. Die Getty Villa ist eines der beiden Standorte des Getty Museums. Verena Lepper selbst hören Sie bei uns im Gespräch um kurz nach 0 Uhr. Und Woody Allen hat seinen Auftritt beim Moskauer Filmfestival verteidigt. Der Krieg, den Putin in der Ukraine begonnen habe, sei entsetzlich, so der 89-jährige US-Regisseur bei CNN. Er habe aber nicht das Gefühl, dass es jemals hilfreich sei, den künstlerischen Dialog abzubrechen. Wir hatten gestern darüber berichtet. Allen war letzte Woche beim Moskauer Filmfestival zugeschaltet worden und war dafür von ukrainischer Seite kritisiert worden.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend unter anderem haben das Thema der Wehrdienst, Gesetzentwurf im Kabinett. Ihnen einen guten Abend.